Wollen uns heute in der abschließenden Vorlesung, am Freitag ist ja nochmal Vorbereitung auf Klausur, aber heute in der abschließenden Vorlesung wollen wir uns noch weiter mit Proteinfaltung und NMR beschäftigen. Also wenn man es genauer sagen wollte, NMR-spektroskopische Untersuchungen zum Studium der Proteinfaltung. Wir hatten das letzte Mal gesehen, dass der entfaltete Zustand U, Unfolded State, charakterisiert ist durch ganz viele Zustände, die sich zum Beispiel dadurch unterscheiden, dass gewisse Torsionswinkel halt gedreht sind. Und das heißt, der entfaltete Zustand ist stabilisiert durch die Entropie, das heißt durch den Umstand, dass er viele Zustände annehmen kann. Und wenn man jetzt die Faltung untersucht, dann gibt es natürlich zunächst erstmal für jeden dieser Zustände eine Rate, mit der die in den gefalteten Zustand übergehen, und es gibt Raten, mit denen all diese Zustände im entfalteten Zustand ineinander übergehen. Das heißt, wenn man Faltung untersuchen wollte in einem kinetischen Experiment, und wie man das macht, sagen wir gleich, dann müsste man eine Vielzahl unterschiedlicher kinetischer Raten beobachten. U1 geht mit einer Rate nach F, U2 geht mit einer Rate nach F, U3 geht mit einer Rate nach F. Das ist ganz generell nicht der Fall, sondern generell beobachtet man im Wesentlichen, das ist auch Lehrbuchwissen oder war lange Zeit Lehrbuchwissen, dass die Faltung hochkooperativ ist. Das heißt, dass diese Raten, die ich mal hier mit K1, K2, K3, K4, K5 beschreiben will, K1 bis Kn sind alle sehr ähnlich. Das hat dazu geführt, dass man Faltung beschreibt, kinetisch, als ein Zwei-Zustands-Prozess. Ein entfalteter Zustand geht über in einen gefalteten Zustand. Wie kann man das jetzt untersuchen? Es gibt, haben wir schon das letzte Mal besprochen, besprechen wir heute nochmal. Es gibt Methoden, wie man den entfalteten Zustand stabilisieren kann. Zum Beispiel, indem man das Protein löst in 8-molarem Harnstoff. Unter diesen chemischen Bedingungen ist der entfaltete Zustand zu 100% populiert, also nahezu vollständig populiert. Und wenn man jetzt 10-mal verdünnt, dann ist bei meinem 0,8 Molar Harnstoff und unter diesen Bedingungen ist der gefaltete Zustand stabilisiert. Das heißt, wir haben Methoden, durch Änderung der Konzentration eines chemischen Denaturants einmal den entfalteten und einmal den gefalteten Zustand zu stabilisieren. Soweit, so gut. Wenn das der Fall ist, dann kann ich jetzt Faltung, die Kinetik der Faltung dadurch untersuchen, dass ich einem Protein in 8 molar Harnstoff, ich sage 8 molar Urea, das ist jetzt kürzer, davon 10 Mikroliter in 90 Mikroliter Puffer, mit dem mische und hier in einer Messzelle, zum Beispiel meinem NMR-Spektrometer, messe das Signal, was ich bekomme. Und da, das haben wir schon mehrfach gesehen. Jetzt haben wir zum Beispiel hier im NMR-Signal ein Signal für den entfalteten Zustand, ein NH, das sei bei 9 ppm, und im gefalteten Zustand, das ist in U, im gefalteten Zustand sei das Signal bei 10 ppm, also weiter links. Was ich dann sehen werde, ist in der kinetischen Reihe, sehe ich einmal die Abnahme des entfalteten Signals bei 9 ppm und die Zunahme des gefalteten bei 10 ppm. Aus diesen Kurven kann ich Kinetiken ableiten. Soweit so gut, das ist Ihnen alles bekannt. Nein, die sollen nicht wandern, das sind hintereinander, das ist alles bei 10 ppm. Was ist die Voraussetzung? Darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, weil das haben Sie ja schon auch besprochen. Haben wir in anderen Vorlesungen besprochen. Was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist, dass die Mischzeit klein ist gegenüber der Faltungszeit. Was kann man da mittlerweile erreichen? Man kann erreichen Mischzeiten von, sagen wir mal, 100 Millisekunden. Das heißt, die Faltungszeit muss einige 10 Sekunden betragen, zwischen einer und 10 Sekunden, damit man diese Bedingung erfüllt. Wenn man das Ganze noch mal ein bisschen auf einer höheren Warte anschaut, dann stellt man bei Mischung sehr schnell ein chemisches Ungleichgewicht ein und verfolgt die Relaxation des Systems hin zum Gleichgewicht. Was ist damit gemeint? In 8 molar Harnstoff liegt das Gleichgewicht ganz auf der entfalteten Seite. Jetzt mische ich innerhalb von 100 Millisekunden von 8 molar Harnstoff auf 0,8 molar Harnstoff. Dann ist das Gleichgewicht auf der gefalteten Seite. Aber meine Population ist noch ganz der entfaltete Zustand. Und damit habe ich ein Ungleichgewicht schnell hergestellt und die Relaxation des Systems aus dem Ungleichgewicht ins Gleichgewicht verfolge ich dann zum Beispiel in einem R-spektroskopisch oder mit anderen Spektroskopien. Jetzt ist die große Frage, wann soll man denn welche Art von Spektroskopie durchführen? Wann soll man denn NMR durchführen? Und wenn man einen Zwei-Zustands-Faltungsprozess hat, dann erscheinen, dann verschwinden alle Signale des entfalteten Zustands mit der gleichen Kinetik und es erscheinen alle Signale des gefalteten Zustands mit der gleichen Kinetik. Wenn das der Fall ist, dann brauche ich nicht NMR. Das heißt, für zwei Zustandsfaltungen brauche ich keine atomare Auflösung. Mit anderen Worten, ich brauche NMR, wenn Kinetik komplex ist . Das heißt, unterschiedliche Atome zeigen unterschiedliche Kinetik. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich jede andere spektroskopische Methode, die mir mein Gesamtprotein abbildet, genauso gut machen. Also zum Beispiel Fluoreszenz, zum Beispiel CD. Weil dann alle Kinetiken, die ich jemals beobachten kann, gleich schnell sind, dann brauche ich auch keine atomare Auflösung. Ich brauche atomare Auflösung nur dann, wenn meine Kinetiken komplexer sind. Jetzt wollen wir uns überlegen, wann solche oder wie wir das beschreiben mit den Methoden, die Sie längst gelernt haben, komplexere Kinetiken. Fangen trotzdem nochmal an, zwei Zustandskinetik. Das ist die Energiehyperfläche. Das ist die Energiehyperfläche nach Mischung. Also am ersten Punkt meiner Detektion. Dann ist nämlich der entfaltete Zustand weniger stabil als der gefaltete Zustand. Dann habe ich hier ein Delta G und hier ein Delta G Decker. Wir sollten uns noch fragen, wie wir eigentlich Reaktionskoordinate hier definieren, weil so ein Protein ja 100 Aminosäurereste hat, 100 mal 10 Atome und damit 1000 halbe oder sowas Abstände hat. Und das heißt, da ist die Reaktionskoordinate schon ziemlich komplex. Sie sehen das Problem, ja, wie definiere ich denn das? Also Sie wissen noch, OC1 haben wir und auch in der PC wird das irgendwann eingeführt. H2 reagiert mit D, da war das mit der Reaktionskoordinate relativ einfach. Haben da schon diskutiert, dass wenn man zu größeren Molekülen übergeht, man da nicht mehr genau weiß, wie die Reaktionskoordinate eigentlich zu beschreiben ist. Und in den Proteinen ist es dann ganz sicher sehr, sehr schwierig. Was man da macht als Reaktionskoordinate, ist einen Faktor Q einzuführen bei den Proteinfaltern. Und der ist so definiert, sei das jetzt mein Protein, dann hat jede Aminosäure einen C-Alpha. Dann kann ich von jedem C-Alpha zu jedem anderen C-Alpha eine Distanz messen im nativen Zustand. Das heißt, mein Faktor Q ist die Summe irgendwie IJ, also I kleiner J oder sowas, über die C-Alpha-IJ-Distanzen im nativen Zustand. es kommt mir hier gar nicht auf die Mathematik massiv drauf an, darum geht es nicht, sondern es geht darum, so kann man so definieren im Proteinfaltungsfeld die Leute, die Reaktionskoordinate. Das hat den folgenden Hintergrund, dass die gefalteten Zustände ist Q sehr klein. Weil ein Protein kompakt ist, das habe ich irgendwann auch schon mal gesagt, aber nicht in der Vorlesung, solche Proteine haben eine dichteste Packung, so dass sie fast so dicht gepackt sind wie Natriumchlorid. Also Natriumchlorid hat eine ungefähr irgendwie größer 70% füllen die Elektronendichten des Natriumchlorids den Raum. Und Proteine erstaunlicherweise auch ein bisschen weniger als Natriumchlorid. Und Natriumchlorid ist ja diejenige Kristallpackung, die am meisten Raum erfüllt, also die kubischdichteste Packung. Das heißt, der Zwischenraum sozusagen, die Leere zwischen den Atomen ist am kleinsten beim Natriumchlorid. Das heißt also, Proteine in ihrem gefalteten Zustand sind auch sehr, sehr kompakt. Und deshalb wird dieser Faktor Q immer kleiner während der Faltung. Jetzt gibt es, das haben der eine oder andere von Ihnen auch schon gesehen, gibt es neben dieser physikalisch-organisch orientierten Reaktionskoordinatendarstellung in dem Proteinfaltungsfeld auch Faltungstrichter. Und diese Faltungstrichter für dieses Szenario sieht so aus. Das kann ich jetzt nicht 3D zeichnen. Also es geht von allen Seiten hier oben des Kreises, geht es hier in ein Minimum. Da haben wir hier den entfalteten Zustand, den gefalteten Zustand. Hier ist Q aufgetragen. Und der Faltungstrichter, was der mehr bringt gegenüber unserem Reaktionskoordinatendiagramm, ist, dass man hier sieht, dass hier oben im entfalteten Zustand das Q groß ist, aber ganz, ganz viele unterschiedliche entfaltete Zustände populiert sind. Es geht also zurück auf diese Beschreibung links oben. Das wäre jetzt eine Zwei-Zustands-Kinetik. Es gibt dann, wie gesagt, Drei-Zustands-Kinetik. Und Sie erinnern sich an chemische Biologie-Seminar. Dort haben immer irgendwelche Kommilitonen von Ihnen das Paper von Dobson und Radford und Evans vorgestellt. Das war der erste wirkliche experimentelle Beweis, dass Proteine nicht nach einem Zwei-Zustands-Modell falten, sondern nach mehr als Zwei-Zustands-Modell. Es gibt jetzt im Großen zwei unterschiedliche Möglichkeiten, nach zwei Zustandskinetiken zu falten. Es gibt eine sequentielle Faltung oder eine parallele Faltung. In der sequentiellen Faltung geht U über den Intermediat I nach F. Das heißt, man nennt in dieser sequentiellen Faltung I ein obligates Intermediat. Und in der parallelen Faltung gibt es solche Dreiecksbeziehungen. Die Dreiecksbeziehungen sagen, dass es zwei Faltungswege gibt. Es gibt einen Weg, in dem U nach F direkt geht. Und es gibt einen zweiten Weg, in dem U über I nach F gehen kann. Deutlich unterschiedliche Szenarien. Bleiben wir jetzt erstmal bei der sequentiellen Faltung. Die sequentielle Faltung gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Wie unterscheiden die sich? Die unterscheiden sich in der Raten, in der Größe der Energiebarriere. Also es gibt hier ein Delta G1 Decker und hier einen Delta G2 Decker. In diesem Fall ist Delta G1 Decker, so soll es zumindest jetzt sein, auch wenn es nicht gut gezeichnet ist, kleiner als Delta G2 Decker. Und hier ist es genau andersrum. Da ist Delta G1 und zwar muss man natürlich immer im Trag, um nicht in die Bredouille zu kommen. Diese beiden Arten von Kinetiken, die Sie auch in Reaktionskinetiken haben können, das ist nichts Spezielles für Proteinfaltung, nennt man hier ein Early Intermediate, also ein frühes Intermediat. Und das ist ein spätes Intermediat. Okay. Wer von Ihnen kennt das Hammett-Postulat? Haben Sie das Hammett-Postulat? Genau. Nach dem Hammett-Postulat, das ist also das Hammond-Postulat der physikalisch-organischen Chemie auf Proteinfaltung angewendet, ist für den rechten Fall ist I ist F ähnlich. Also das Hammond-Postulat sagt, dass Intermediate demjenigen Zustand ähnlich sind, mit dem sie mit einer niedrigeren Aktivierungsenergie verknüpft sind. Und im linken Fall ist I ist U ähnlich. Das ist auf Intermediate. Ja, aber also man kann es, ja, man kann es, also es ist darauf anwendbar. Jetzt möchte ich Sie fragen, dass Sie sich mal überlegen, man kann ja in dieser Mischapparatur, kann man ja eigentlich vom entfalteten Zustand zum gefalteten Zustand untersuchen, indem man halt Protein in Harnstoff vorlegt und mit Puffer mischt. Oder man könnte natürlich ja auch den gefalteten Zustand vorlegen und mit mehr Harnstoff mischen. Also man kann die Reaktion von links nach rechts oder von rechts nach links untersuchen. Und ich behaupte, dass jetzt je nachdem, was für eine Art von Faltungsvorgang man hat, das eine oder das andere intelligenter ist. Jetzt kann ich nochmal fragen, was will ich eigentlich in einem kinetischen Experiment untersuchen? Ich will in einem kinetischen Experiment sicher nicht den entfalteten oder den gefalteten Zustand untersuchen, weil den muss ich nicht kinetisch untersuchen, den kann ich auch statisch untersuchen, weil den kann ich ja beliebig präparieren. Was ich untersuchen will, ist das Intermediat, das kurzlebig ist. Das heißt, die ganzen kinetischen Untersuchungen machen nur dann Sinn, wenn man transiente oder ein anderes Werbewort ist, Hidden States, also versteckte Zustände, die sonst nicht da sind, mir anschauen will. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn ich einen Early Intermediate habe oder wenn ich einen Late Intermediate habe, in welche Richtung untersuche ich die Faltung? Also Sie haben die richtigen Punkte, aber ich glaube, sagen Sie nochmal.
Ich denke, es ist andersrum. Ich denke, man muss ja gucken, wie das populiert wird. Und das Delta G Decker ist ja über, ich glaube, Eiring-Gleichung mit dem K verknüpfbar. Mhm. Das heißt, ich muss gucken, dass natürlich das K, mit dem das I entsteht, langsamer ist als mit dem, oder schneller ist, als mit dem es wegreagiert. Weil nur so reichert sich das Intermediat ja an.
Genau. Also was ich machen muss, ist, ich muss die Population von I in so einem Experiment, kinetischen Experiment, hochtreiben. Und jetzt ist diese Barriere, vielleicht male ich die nochmal, ich male das Tafelbild 3-, aber Sie haben mich jetzt schon evaluiert. Diese Barriere ist kleiner als wie diese Barriere. Das heißt, wenn ich einen Early Intermediate habe, dann untersuche ich von U nach F. Um die Konzentration von I zu maximieren. Das Umgekehrte ist der Fall für das Late Intermediate. Ja? Also beide, das eine stimmt für das eine und das andere stimmt für das andere. Hier ist die Barriere hoch und die klein, das heißt, ich muss von F nach U gehen. Um Population von I zu maximieren. Okay? Ja, ist d'accord. Diese Landschaft gilt nach wie vor für das Experiment, was ich zuerst eingeführt habe. Ich muss die Landschaft umkehren, wenn ich von F nach U gehe. Das ist richtig. Also Ihr Kollege sagt völlig richtig. So muss man das machen. Sie sagen es nochmal, dann haben wir es auch.
Die Landschaft rechts gilt hier immer noch für den Fall, dass wir von U nach F gehen, also F das stabilere System ist. Wenn wir jetzt von F nach U gehen müssen, müsste ja U das stabilere System werden, um überhaupt dort ankommen zu können.
Ja, das ist richtig. Es ändert nichts an der prinzipiellen Überlegung, dass man sich klar machen muss, ob man Early oder Late Intermediate hat. Aber tatsächlich, wenn man dann sich entscheidet, von F nach U zu gehen, dann geht das nach oben und das nach unten. Unter den Bedingungen, die nach 10 Millisekunden oder 100 Millisekunden nach der Mischung dann eingestellt sind. Vielen Dank. Ich möchte jetzt, bevor wir auf die experimentellen Sachen eingehen, diese drei Zustandsbilder noch auch mit einem Faltungsfunnel darstellen. Das heißt also, wie sieht dies hier aus, was wir für die zwei Zustände gemacht haben? Für drei Zustände. Nun, dann öffnet sich irgendwie dieser Trichter. Und sieht letztlich zum Beispiel wie folgt aus. Und das ist jetzt ein Bild, wie es gelten würde für U, für eine parallele Faltung. Hier haben wir I, hier haben wir F, hier haben wir U. Und das Bild wird auch verglichen mit einem mit einer Skipiste. Es gibt also da einmal eine schwarze Route. Das wäre hier diese schwarze Route. Und es gibt eine Route, die geht blau. Die geht hier rüber. Wovon hängt in diesem Funneltrichter jetzt das ab, ob ich die gelbe Route gehe oder die schwarze Route? Gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, der Austausch dieser Zustände ist langsam, dann gehen Zustände, die hier drüben populiert sind, den gelben Weg und Zustände, die hier drüben populiert sind, den schwarzen Weg. Oder dieser Austausch ist schnell. Dann oder der Austausch ist schnell, dann hängt es letztlich ab von sowas wie dem Delta G gegen Delta Q, der Steigung an diesen Punkten. An der gelben und der weißen Linie, die partitioniert, ob man über den gelben oder über den weißen oder schwarzen Weg, also ob man hierüber oder hierüber geht. Ja? Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, da das ist im Ungleichgewicht. Das Ding kann nicht, die Faltung geht nicht so, dass man die gesamte Energiehyperfläche abscannt. Wenn man erstmal hier downhill ist, zumindest in diesem Drei-Zustands-System, dann läuft das Zeug runter, wenn es hier startet, oder hier runter, wenn es hier startet. Das sind alles Faltungsszenarien, Reaktionsszenarien im Prinzip, wo man Intermediate hat und dieses Intermediat natürlich irgendwie durch eine Barriere abgetrennt ist. Hier auf diesem Weg verläuft Faltung quasi barrierelos. Ja, auf den rechten Weg läuft das barrierelos. Gut, wie kann man das jetzt untersuchen mit NMR? Man kann die Faltung direkt verfolgen. Das ist etwas, was wir für Proteinfaltung und RNA-Faltung machen. Man kann, dazu gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dass man halt die Faltung initiiert, entweder über Mischung oder über Licht und dann halt einen zweiten Zustand präpariert und die Abweichung vom Nichtgleichgewicht zum Gleichgewicht kinetisch verfolgt. Man kann, und das haben wir ja bereits mal diskutiert, Faltung kombinieren oder NMR kombinieren mit Wasserstoffaustausch. Und da HD-Austausch eine fundamentale Bedeutung hat für physikalische Reaktionsaufklärung, möchte ich da jetzt den Rest der Stunde nochmal drauf verwenden. Was meint HD-Austausch? Das meint, dass man eine polarisierte XH-Bindung, das H Azide ist und durch D2O ausgetauscht werden kann. Nämlich das hier. So. Und im spezifischen Fall für Proteine schaut man die Amidprotonen an. Dieser Austausch kann säurekatalysiert sein oder basekatalysiert. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal an, zeige es nur ganz kurz an der Tafel. Wenn sie OH-katalysiert das Ganze ablaufen, dann greift das Hydroxidion dieses H an, klappt hier rüber, kriegen Oxyanionen und dann wird das wieder protoniert durch D. Und wenn Sie das Azide katalysieren, protonieren Sie erst das Carbonyl und spalten dann das H ab. Die Austauschkinetik ist nicht gleich. Und die Faltungskinetik wird natürlich auch pH, wird auch pH moduliert. Das heißt, Sie müssen dann später in Ihrem Experiment gucken, dass Sie nicht zu lange an einem absurd hohen oder absurd niedrigen pH, unphysiologischen pH sind. Kommen wir gleich noch zu. Sie sehen das so. Was hier gezeigt ist, ist, wie unten steht, die pH-Abhängigkeit des Wasserstoffaustausch, der Wasserstoffaustauschrate von Modellgruppen, die diese Austauschraten zeigen bis auf 2, alle so einen V-förmigen Verlauf. Der V-förmige Verlauf ist genau der Verlauf, den man erwartet, wenn man sowohl Säure- als auch Basekatalyse hat. Man nennt das allgemeine Säure-Basekatalyse. Allgemein bedeutet, die Wahl der Säure oder Base spielt keine Rolle. Es kann jede Säure, jede Base sein. Das bedeutet allgemein. Und allgemeine Säure-Base bedeutet, es ist sowohl durch Säure als auch durch Base katalysiert. Hier haben Sie eine Amidgruppe. Die hat also ein Minimum im Austausch hier ungefähr bei 3. Das heißt, die ist effizienter basenkatalysiert. Nee, sie ist effizienter säurekatalysiert. Dieser Zweig ist kleiner. Also die beiden Säure oder Base fungieren nicht gleich, aber es gibt einen Zweig, der ist säurekatalysiert. Hier ist es letztlich basekatalysiert. Und hier sehen wir auch, dass Säuregruppen in der Seitenkette vom Protein, die können praktisch nicht säurekatalysiert werden, sondern nur basekatalysiert. Klar? Also von saurem Proton kriegt man nicht noch, dadurch, dass man noch ein Proton drauf tut. Also von einer Säuregruppe, die kann man nicht mit Säure katalysieren. Gut. Diese dort gezeigten Kurven male ich Ihnen gerade noch mal ab für die Mitschrift. Die berichten von den intrinsischen Austauschraten. Die ist ungefähr 0,1 pro Minute. Und diese Austauschraten sind bestimmt worden in einem Paper von Bai et al. Proteins 1993, Band 17, Seite 75 bis 76. In Minuten. Das heißt, ungefähr alle 10 Minuten tauscht bei pH 2 so ein H gegen ein D aus, bei pH 2,5. Bei pH 7 ist es 4 pro Minute, Logarithmus K ist irgendwie 4. Das heißt, es ist massiv viel schneller. Das ist eine logarithmische Zeitskala. Nun, in einem gefalteten Protein wird aber die Austauschrate nicht durch die intrinsische Rate bestimmt, sondern in einem gefalteten Protein bilden sich H-Brücken aus. Und da ist die, da gibt es einen Schutzfaktor, Protection Factor, P. Der ist definiert als die Austauschrate im Protein, geteilt durch die intrinsische Austauschrate in der Aminosäure. Ja? Also die Aminosäure Alanin frei vorliegend tauscht mit einer gewissen intrinsischen Rate aus. Die Aminosäure Alanin 523 im Protein tauscht sehr, sehr viel langsamer aus. Der Unterschied zwischen diesen beiden Raten nennt man Protection Factor, Schutzfaktor. Und dieser Protection Factor liegt in der Größenordnung 10 hoch 5, 10 hoch 6. Kann aber noch viel, viel höher sein. Habe ich auch schon mal irgendwo erzählt. Es gibt austauschbare Protonen im Lysozym, die tauschen mit einer Kinetik von 3 Monaten aus. Das heißt, 3 Monate lang kommt kein Wasser in das Innere des Proteins und tauscht da aus. Also das heißt, das innere Protein eines extrem wasserlöslichen Proteins ist quitschehydrophob. Da kommt nie ein Wassermolekül hin. Die in der Peripherie, oben an der Oberfläche, tauschen mit Protektionsfaktoren 10 oder 10 hoch 2, 10 oder 100 aus. Ja? Das heißt also, das hydrophobe Innere eines Proteins, abgedeckt mit Wasserstoffbrücken, ist extrem wasserabweisend. So, wie beschreibt man jetzt diesen Austausch? Hier hat man einen geschlossenen Zustand. Das ist der Zustand, in dem zum Beispiel die Wasserstoffbrücke ausgebildet ist. Und jetzt kann durch thermische Fluktuationen, durch Bewegung, diese Wasserstoffbrücke gelöst werden. Kommen zu einem offenen Zustand. Und dann kann der mit D2O austauschen. Das wäre dann der Exchanged-Zustand. Das ist diskutiert von C.K. Woodward, nicht R.B. Woodward, Biophysical Journal, 1980, 32, 561 bis 575. Bevor ich jetzt weitermache, nur eine kurze Zwischenanekdote. Wenn Sie jetzt nicht Chemie studieren würden, sondern irgendwie eine Geisteswissenschaft, dann ist Teil dessen, was Sie machen müssten in der Vorlesung oder wo Sie dann auch in Seminaren abgefragt würden, dass man davon ausgeht, dass nach der Vorlesung Sie bis zum nächsten Mal Vorlesung sich diese Paper durchgelesen haben, um dann letztlich selbst auch nachzubereiten. Ich weiß, dass das immer hehre Anforderungen sind und Ihre Zeit auch sicher so ist, wie sie ist. Dazu sage ich auch gleich noch einen Satz. Aber ich kann Sie trotzdem ermutigen, sowas zumindest in den Bereichen, wo Sie es wirklich interessiert, zu tun. Ich behaupte nicht, dass jetzt jede der 50 Vorlesungen, die Sie hören, Sie absolut interessieren muss. Das wäre ein bisschen vermessen, aber da, wo Sie es interessiert, kann ich Sie ermutigen, das zu tun, und ich kann Sie vor allem auch ermutigen, die Originalliteratur zu lesen. Das ist am Anfang sehr schwierig, aber es ist viel, viel spannender als Lehrbuch zu lesen. Es ist viel, viel spannender als Lehrbuch zu lesen, wenn man dann mal angefangen hat damit. Zeit. Es gab ja die Workload-Erhebung und wie gesagt, Sie haben mich evaluiert, deshalb kann ich mich jetzt auch ein bisschen bei Ihnen einschleimen. Ich war ja sehr auf der Seite, dass Sie im Bachelor und Master ein bisschen zu viel Arbeit haben. Die Workload-Erhebung hat das nicht ergeben. Und es gibt Kollegen, die diese fehlende Belegung ihrer Stunden massiv ausschlachten, suffisant. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also die Workload-Erhebung hat im Prinzip gebracht, verkürzt gesagt, dass sie im Durchschnitt 32, 33 Stunden die Woche arbeiten. Und im Prinzip geht man davon aus, dass sie einen 40-Stunden-Tag, 40-Stunden-Woche haben. Und irgendwo glaube ich dann diese Art der Erhebung nicht, weil ich glaube, dass sie schon sicher, also 30 Stunden haben auch meine Kinder in der Schule. Ja, also sie schaffen sicher mehr, als sie zur Schulzeit gearbeitet haben. Und irgendwie ist also diese Workload-Erhebung dann läuft ein bisschen ins Leere, leider Gottes. Ich verstehe es nicht. Ärgern tut mich, ohne Namen zu nennen, dass der eine oder andere Professor diese Workload-Erhebung jetzt dazu ausnutzt, zu sagen, er hätte es ja schon immer gesagt, dass sie zu wenig schaffen. Und deshalb bräuchte er die Anforderungen auch nicht reduzieren. Die generelle Vorbereitungs-Nachbereitungszeit. Was man da, Sie müssen sich das mal anschauen. Die Sabine Mons kann Ihnen das auch gerne zeigen. Was da eine Sache ist, die ganz, ganz bitter ist, wenn Sie zum Beispiel eine Klausur schreiben, die später nicht notenrelevant ist, dann da wurde jede Woche ja nachgeguckt, wie viel Zeit habe ich jetzt für die Klausur gemacht. Da macht man am Anfang, macht man mit und an dem Zeitpunkt, wo es dann klar wird, dass jetzt irgendwann bald Klausuren sind, geht die Arbeit für diese Vorlesung runter, die halt nicht notenrelevant ist. Und für die anderen, die notenrelevant ist, geht sie hoch. Ich meine, das ist, glaube ich, Notwehr. Also was soll man auch anderes machen? Aber ist schon irgendwie... ich hätte es mir jetzt anders vorgestellt, ich hätte es anders gedacht. Vor allem unter der Annahme, dass man ja wahrscheinlich eher bezüglich der Stunden aufrundet als abrundet. Also man sagt ja sicher nicht, ach, ich habe eine Dreiviertelstunde gearbeitet, jetzt sage ich mal, es war eine halbe Stunde, damit ich ehrlicher bin, sondern wenn man sowas macht, dann wird man ja sicher sagen, ist ja auch völlig richtig, wenn ich aufrunden muss, dann runde ich auf und nicht ab. Das heißt, also es geht ja, im Prinzip hat mich das überrascht. Hat aber halt in der ganzen Diskussion, es ist ein bisschen unglücklich. Bitte? Ist das eine Beteiligung generell gewesen? Weil ich kann von mir sagen, ich habe am Anfang mitgemacht und irgendwann hatte ich keine Zeit mehr, das Ding zu machen und dann hat er sich das erledigt. Ja, ja. Ich habe das, die Zahl ist mir jetzt nicht so präsent. Die Zahl ist mir nicht so präsent. Diese Workload-Erhebung ist auch furchtbar soziologisch geschrieben. Ich glaube, die haben irgendwie schon statistische, die haben Stichproben, irgendwie Stichprobenzeug gemacht. Also erstens bin ich ja nicht verantwortlich für das Ding, weder mittelbar noch unmittelbar. Ich bin nicht Dekan mehr und ich bin auch nicht sonst irgendwie da beteiligt. Aber trotzdem artikuliere ich ermutige Sie als Studenten zu artikulieren, wenn es dort solche systematischen Fehler gibt, dass diese Workload-Erhebung in ihrer Aussagekraft nicht besonders gut ist, weil ich will jetzt nicht weitergehen, das ist auch jetzt hier nicht der Ort, sowas zu sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass diese Workload-Erhebung von dem einen oder anderen interpretiert wird. So, zurück zur Wissenschaft. Also Sie lesen ab jetzt, damit der Workload erhöht wird, lesen Sie bitte. Und Sie haben es so gut, wir mussten früher in die Bibliothek gehen und kopieren, ja? Das müssen Sie gar nicht mehr. Sie können das runterladen. Okay, also, es gibt jetzt bei diesem Austausch zwei Bedingungen. Die nennt man EX1 und EX2 Bedingungen. Und unter den EX2-Bedingungen testet man das vorgelagerte Gleichgewicht weil der Austausch langsam ist gegen die Einstellung dieses Gleichgewichts. Das heißt, man hat nur selten Austausch. Und wenn man 100 Mal öffnet und schließt und einmal austauscht, dann misst man dieses Gleichgewicht. Und unter EX1-Bedingungen ist es genau andersrum. Da testet man die Austauschkinetik. So, das muss man als Vorgeschichte zum Experiment sagen. Das ist die Untersuchung der Faltung des Lysozyms. Das ist, wie gesagt, das Experiment, was irgendjemand von Ihnen in chemischer Biologie-Seminar schon vorgestellt hat. Wir wollen es jetzt gerade nochmal, ich glaube, diese Arbeit wird irgendwann einen Nobelpreis bekommen. Deshalb sollte man sie vielleicht hier vorstellen. Und das Ganze läuft wie folgt. Man nutzt Mischungsexperimente, so wie wir sie vorher diskutiert haben. Man mischt in diesem Experiment dreimal, dreifache Mischung. Man präpariert sein Protein in 8 Molar, der Einfachheit halber sage ich Harnstoff. Es ist tatsächlich hier Guanidiniumhydrochlorid, macht aber keinen großen Zwieback. In D2O bei einem pH von 6. Das ist der Start. Das heißt, man hat, wenn man das jetzt hier malt, sind alle Amid-Protonen, alle Amid-Wasserstoffatome sind besetzt durch ein Deuteron. Die sind alle ND. Jetzt verdünnt man 10-fach, 10x, 10-fache Verdünnung in Natriumacetat. Zu einem pH von 5,5 in H2O. Und führt hier eine variable Zeit ein. Das heißt, mal wartet man 5 Millisekunden bis zum nächsten Event, mal wartet man 10 Millisekunden, 20, 100, 200, 1000, 2000, 5000 Millisekunden. In dieser Zeit beginnt Faltung. Und die Faltung ist unterschiedlich weit fortgeschritten, je nachdem, wie lange diese Zeit dauert. Mal ist für 5 Minuten gefaltet, mal ist für 10 Minuten, 5 Millisekunden gefaltet, mal für 10 Millisekunden. Während der Faltung passiert zum Beispiel Folgendes. Ein erstes Strukturelement hier oben faltet sich. Und bildet hier eine Wasserstoffbrücke aus. Jetzt springt man für 10 Millisekunden zu einem pH von 9,5. Das macht man mit Natriumborat Puffer. Also da ist auch irgendwie noch ein H dabei, also ich kümmere mich jetzt nicht um den Protonierungszustand des Borats. Und dann springt man hier auf einen pH 4 und isoliert dann das Protein. Was passiert hier bei diesem Sprung? Das ist ein Markierungspuls oder Labelpuls. Und bei diesem Labelpuls tauscht alles, was noch austauschen kann, was noch nicht durch eine Wasserstoffbrücke protektiert ist, tauscht aus. D wird nach H, weil bei einem pH von 9,5 die intrinsischen Austauschraten kleiner 10 Millisekunden sind. Sie erinnern sich an diese Kurve. Und dann springt man auf einen pH 4 und dann faltet das Protein fertig. Quasi alles ist in der Sekundärstruktur, aber manche der Wasserstoffe an einem Amid sind deuteriert, die, die sehr früh eine Sekundärstruktur eingenommen haben, und manche sind protoniert, die, die viel später eine Sekundärstruktur eingenommen haben. Klar? So, was würden wir jetzt erwarten? Was würden wir erwarten, wenn wir das Experiment machen? Wir haben einen Zwei-Zustands-Falter. Alles geht gleich schnell von unstrukturiert zu strukturiert. Dann müsste der Deuterierungsgrad als Funktion dieser variablen Zeit für alle Sites gleich sein. Dann wäre das ein aufwendiges Experiment gewesen und wäre wahrscheinlich nicht in Nature publiziert worden. Was man findet, ist interessanter. Bevor ich diese interessante Sache erzähle, sage ich Ihnen noch Anekdote. Hoffe, Sie kennen sie noch nicht. Dieses Experiment, diese Methode hat der Heinrich Roder in der Arbeitsgruppe Kurt Wüthrich entwickelt. Kennen Sie das? Nein, nein. Und der Kurt Wüthrich ist ein strenger, autoritärer Professor. Der hat ihm das verboten. Das ist ein Scheiß. Und der Herr Roder hat gesagt, das ist in Ordnung. Der Herr Professor verbietet mir das, aber Samstagnacht habe ich immer noch Zeit. Mache ich es halt Samstagnacht. Ich muss nur von Montagmorgen bis Samstagmittag arbeiten. Ab Samstagnacht kann ich selbst arbeiten. Hat das gemacht, hat es dann publiziert. Und dann haben der Buzz Baldwin in Stanford und Dobson haben dieses Experiment aufgegriffen. Und der Dobson hatte das Glück, dass seine Daten am interessantesten waren. Ja, für sein Protein waren die am interessantesten. Das, was der Roder mit dem Protein, was er angeschaut hat, herausgefunden hat, war leider Gottes nicht so interessant. Also, wenn Ihnen Ihr Professor sagt, machen Sie das nicht, sagen Sie, ist in Ordnung, wann bist du nicht im Labor? Und dann machen Sie, was Sie denken. Außer es ist gefährlich. Gefährliche Sachen machen Sie nicht, aber Ihre eigenen Ideen machen Sie unbeirrt irgendwelcher komischer Ratschläge der Herrn Professor an. So, und was findet der? der findet jetzt diese Kurven. Und da sieht man jetzt, im Prinzip ist das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, hier zusammengefasst. Es ist nicht einfach zu lesen. Hier sieht man, wie viel Prozent Proton habe ich als Funktion der Mischzeit. Also tatsächlich hat er hier aufgetragen bis 200 Millisekunden. Und für die kürzeste Zeit konnte noch gar nichts gefaltet sein. Für die kürzeste Zeit Für die kürzeste Reaktionszeit konnte noch gar nichts gefaltet sein. Das heißt, alles tauscht in dem Labelpuls von D nach H aus. Das heißt, für die kürzeste Mischzeit habe ich komplett protoniert. Und je länger die Mischzeit, desto mehr solcher Sekundärstrukturen können sich ausbilden, desto weniger D nach H Austausch kann ich bekommen. Ist klar? Und jetzt sind hier die einzelnen, Sekundärstrukturelemente. Helix A, B, C, D, eine 3-10-Helix, Beta-Faltblatt, nochmal 3-10-Helix, einen Indol und einen Loop-Bereich. Und allein, wenn man, was sind diese verschiedenen Plotte? Das sind unterschiedliche Reste innerhalb dieser Helix. Das heißt, in der Helix B hat man 4 Reste angeschaut und die hat man jetzt nicht gemittelt, sondern man zeigt die kinetischen Daten für die 4 Reste und hat damit einen guten Eindruck über das Signal zu rauschen zwischen den Resten. Also man interpretiert jeden einzelnen Rest dahingehend, dass er die Eigenschaften eines Sekundärstrukturelements anzeigt. Und da sieht man ganz deutlich, hier, man sieht deutlich, wenn man diese Kinetiken anschaut, dass die nicht durch eine Kinetik gefittet werden können. Da ist nicht nur eine Rate dabei. Hier sieht man das. Das geht schnell und dann langsam. Das geht sehr schnell und dann langsam. Und diese Kinetiken sind unterschiedlich für die unterschiedlichen Reste in den unterschiedlichen Sekundärstrukturelementen. Das heißt, unterschiedliche Sekundärstrukturelemente falten unterschiedlich schnell. Lysozym faltet nicht als 2-Zustandsprotein, sondern als 3-Zustandsprotein. Jetzt fittet man an diese experimentellen Daten fittet man kinetische Kurven. Das heißt, man macht hier man nimmt für die 10 unterschiedlichen Mischzeiten, die man hat 10-mal das Faltungsexperiment durchgeführt für 10 unterschiedliche Mischzeiten und nimmt dann 10 HSQCs auf. Ein HSQC für Tau variable Zeit gleich 5 Millisekunden, 10 Millisekunden, und so weiter und so fort. Man hat das HSQC des gefalteten Zustands. Das heißt, jeder dieser Kreuzpeaks ist das NH einer Aminosäure. Das hat man vorher zugeordnet. Und jetzt integriert man und bildet daraus die Intensität als Funktion dieser variablen Mischzeit. Dabei kriegt man solche Kurvenverläufe. Das hat eine schnelle Phase und hat eine langsame Phase. Und jetzt fittet man die Intensität mittels A mal E hoch minus K1T plus B mal E hoch minus K2T plus einer Konstanten. Warum nimmt man diese Funktion und warum nimmt man nicht eine andere Funktion? Man kann jede experimentellen Datenpunkt kann man am besten durch, wenn man n Datenpunkte hat, durch eine Gleichung fitten, die n Parameter hat. Dann werde ich es auf alle Fälle fitten. Aber da gibt es dieses Occam's Razor Principle. Occam ist ein Mönch, der beschreibt, dass man durch ein Feld geht und mit einer Sense in einem Feld das Gras senst. Und um da erstmal 95% des Feldes abzugrasen, braucht man eine grobe Sense. Und damit schafft man 95%. Und wenn man dann an den Ecken weiterarbeiten will, braucht man eine feinere Schere, um dann weiterzuarbeiten. Was das auf naturwissenschaftliche Modellbildung sagt, und ich sage das Ihnen, weil Sie hören in Vorträgen according to Occam's Razor oder Sie lesen in Publikationen according to Occam's Razor, ist, dass Sie immer das einfachste Modell anwenden, das hinreichend die Daten beschreibt. Und was bedeutet jetzt hinreichend beschreibt? Das ist ein statistischer Ausdruck. Und diese Statistik ist F-Test-Statistik. Sie gucken sich an, Sie nehmen ein Modell, berechnen mittels dieses Modells die Kurven, dann haben Sie Punkte und dann machen Sie den Unterschied zwischen den Punkten, den experimentellen Punkten und den vorhergesagten Punkten. Da kriegen Sie eine quadratische Fehlerabweichung. Diese quadratische Fehlerabweichung hat einen gewissen Wert, muss einen gewissen Wert haben, um statistisch signifikant zu sein, wenn Sie einen Parameter haben. Wenn Sie zwei Parameter haben, muss die Abweichung in einer gewissen Weise besser werden. Also zum Beispiel von 95% auf 99%. Wenn Sie das erfüllen, und dafür gibt es Tabellen im F-Test, F-Test-Tabellen, wenn Sie das erfüllen, dann ist es gerechtfertigt, zwei Parameter zu nutzen. Wenn sie nicht besser werden, dann ist es, wenn sie nicht signifikant besser werden, ist es nicht gerechtfertigt, das zu machen. Das heißt, Sie müssen, wann immer Sie dann solche experimentellen Daten an Modelle anfitten, müssen Sie sich über F-Test-Statistik informieren. Ist hier jetzt nicht Mathe, ist nicht Mathe 2 oder Mathe 3, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Okay, also die Daten zeigen, dass man sie über drei Parameter fitten muss. Und was diese Fit-Parameter sind, ist K1 und K2 sind die Raten. Und A, B und C sind die Amplituden. Was findet man jetzt raus? Es gibt Reste, wir haben gesehen, es gibt Reste, die sind alle in den Alpha-Helices. Die sind in der Alpha-Domäne des Lysozyms und es gab Reste, die waren im Beta-Faltblatt, die sind in der Beta-Domäne des Lysozyms. Das heißt also, Lysozym ist ein 2-Domänen-Protein. Hier hat es Helices und hier hat es Faltblätter. Das ist die Alpha-Domäne, das ist die Beta-Domäne. Jetzt findet man für Reste in der Alpha-Domäne eine Amplitude der ersten Rate von 40% plus minus 12 und eine Rate von 4 Millisekunden. Eine Amplitude B für die zweite Phase von 24% plus minus 6 und eine Rate K2 von 10 Millisekunden. Und für die Beta-Domäne, das ist die Alpha, ist die Amplitude 40% plus minus 10. Die zweite Amplitude für die Beta-Domäne ist 50-60%. Und das K1 für die Beta-Domäne ist 70 Millisekunden. Das K2 für die Beta-Domäne ist 300 Millisekunden. Ja, das ist mir recht. Ich bleibe trotzdem bei den Inversen der Rate. Also das, was ich hier schreibe, ist die Inverse der Rate. Das ist sowieso dann eins, mache ich hier überall minus 1 hin. Haben Sie recht. Okay. So. Und das ist also jetzt ganz erstaunlich. Warum ist das erstaunlich? Erstens, Lysozym ist nicht ein Zwei-Zustands-Falter. Es gibt unterschiedliche Raten. Und es gibt diese Raten sind in sich auch nicht kompatibel. Die Alpha-Domäne faltet sehr, sehr viel schneller als die Beta-Domäne. Und das führt zu einem Bild. Bild von parallelen Faltungswegen. Klammer auf, Leventhal sagt, es muss Faltungswege geben. Die astronomisch große Zahl der Zustände ermöglicht es nicht, dass es zufällig gescreent wird. Faltungswege und hier der Nachweis von parallelen Faltungswegen. Also es gibt einen Faltungsweg, der geht von U nach F, so dass 40% aller Moleküle die Alpha-Domäne richtig gefaltet haben und 25% aller Moleküle die Beta-Domäne richtig gefaltet haben. Es gibt einen zweiten Faltungsweg, da haben dann, der ist langsamer, da haben 84%, das ist der schnelle Weg. Also korrekt, richtig gefaltet, vollständig gefaltet, können davon maximal 25% sein. Es gibt einen mittelschnellen Weg. Da sind 84% und 65% Alpha und Beta richtig. Und es gibt einen langsamen Weg, beschrieben durch die Amplitude C, wo dann der Rest faltet. Das, wie häufig, dieses Experiment hat viele Fragen aufgeworfen. Und wir müssen also jetzt 4 Paper lesen. Das vierte ist dieses. Das sich mit dem Follow-up dieses Papers beschäftigt. Und dort nimmt man ESI-MS statt NMR, um den Wasserstoffaustausch zu verfolgen. Zwei Sachen noch, ist ja jetzt Ende der Vorlesung. Warum ist es spannend, Originalliteratur zu lesen? Ich glaube, Geisteswissenschaftler müssen das auch haben. Ich habe das auch. Mir macht das Spaß. Diese Publikation können Sie nur verstehen, wenn Sie diese Publikation gelesen haben. Und diese Publikation in ihrer Bedeutung können Sie eigentlich nur verstehen, wenn Sie die Anfinsen und Leventhal Paper gelesen haben. Das heißt, Sie starten irgendwann mal hier und dringen immer weiter nach vorne, immer weiter zurück und kommen praktisch von einem zum anderen. Und wenn Sie das begeistert, dann ist das, was weiß ich, wie Harry Potter lesen. Für meine Kinder oder auch zum Teil für mich. Das Zweite, was ich Ihnen noch erzählen will, diesen Andrew Mirenka kenne ich. Der war mein Postdoc-Kollege. Und was ich Ihnen jetzt erzähle, erzähle ich nicht darum, um Andrew Mirenka in den Himmel zu heben, sondern um Sie praktisch in den Himmel zu heben. Der Andrew Mirenka liest dieses Paper 92, studiert Chemie in Harvard und macht seine Masterarbeit bei K+ und sagt sich, dieses Experiment kann ich besser. Ich habe mir das durchgelesen. Da gibt es ganz viele offene Fragen, wie man diese Zahlen versteht. Und ich will mit dem Experiment, was ich als Diplomant, Masterarbeit, Diplomant, Masterstudent mir überlege, zu Dobson während der Doktorarbeit gehen. Martin K+, ermöglichst du mir das? Martin K+ sagt, ja, warum nicht? Klar, kannst du machen. Dann ist Mirenka da und nach 6 Monaten, nachdem er sich überlegt hat, wie er das Experiment macht, hat er das fertig und dann kommt praktisch ein Jahr später diese Arbeit raus. Und das, was ich Ihnen ans Herz legen will, ist nicht, dass der Typ, wie gesagt, so intelligent ist oder genial, sondern dass der sich die richtige Frage stellt, die Sie sich jetzt langsam auch stellen müssen in Ihrem Zustand, Ihrer Ausbildung oder im Weg zum erwachsenen Chemiker. Oder Naturwissenschaftler oder wie auch immer, ist, Sie müssen anfangen, selbstgetrieben solche Fragestellungen zu überlegen. Was will ich machen? Und was ist da noch neu? Und das ist eine sehr, sehr andere Art der Wissensvermittlung als eine, die davon ausgeht, das nächste Lehrbuch auswendig gelernt zu haben. Oder in der großen Hierarchie und Autorität des Herrn Professors Ihnen alles zu erzählen. Was der Herr Professor sagt, ist richtig. Was ich sage, ist klein und dumm, weil ich ja noch so klein bin. Darum geht es nicht und das sind Sie nicht. Und Sie sind an einem Punkt, nicht notwendigerweise für Proteinfaltung, sondern für ganz viele Fragestellungen, wo Sie genau diese Fragen stellen müssen. Und dazu möchte ich Sie ermutigen. Was weiß ich, ob wir uns dann nochmal sehen, sonst danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.